Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Mittwoch ließ sich Elon Musk mit einem Waschbecken filmen, das er eigenhändig in die Twitter-Zentrale in San Francisco trug. Er signalisierte, da kommt einer, der packt an, er hat gute Laune und er widerspricht Spekulationen, die davon ausgehen, dass das Gros der Belegschaft bald entlassen würde. Heute ist die Übernahme des Unternehmens tatsächlich vollzogen worden und mehrere Top-Manager wurden sofort hinauskomplimentiert. Wie der Twitter-Deal die Netzkultur verändern könnte, darüber spreche ich mit der Publizistin Ingrid Brodnik. Sie beschäftigt sich in Büchern mit Hass und Lügen im Internet wie auch mit digitalen Grundrechten. Elon Musk hat den Kauf des Kurznachrichtendienstes mit den Worten kommentiert, der Vogel sei nun befreit, und vielleicht heißt das nur, dass die Regeln für Inhalte auf Twitter stark gelockert werden. Wie, Frau Brodnik, haben Sie diesen Spruch aufgefasst?
Ehrlich gesagt beunruhigend, weil Elon Musks Grundthese, die ist falsch. Er behauptet ja, dass Twitter zu weit gehen würde, zu viel zensieren, die Meinungsfreiheit einschränken. Ich muss Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall. Twitter löscht nicht zu viel, es löscht zu seltsam. Das heißt, manche Tweets, die problematisch, vielleicht sogar strafrechtlich relevant sind, bleiben stehen, obwohl sie gemeldet werden. Andere Dinge löscht Twitter manchmal überraschend. Einfach gesagt, der Eindruck ist oft, dass die nicht genug in Moderation investieren, also dass die eigentlich genauer und besser werden müssten, nicht schlechter und weniger schlimmstenfalls. Ich gebe nur ein Beispiel. Da wird gepostet, Zitat, dass jemanden per Kopfschuss von seinem unträglichen Leiden erlöst werden soll. Sowas wird gepostet, das wird gemeldet und Twitter löscht es nicht. Solche Fälle kommen immer wieder vor und das ist ganz das Gegenteil von dem, was Elon Musk behauptet.
Er behauptet ja auch, er wolle mit dem Nachrichtendienst weniger Geld verdienen, als vielmehr die Menschlichkeit fördern. Ist die Ankündigung einer solchen Absicht eine Musk-typische Nebelkerze oder nehmen Sie ihm die philanthropische Haltung ab?
Naja, ich glaube, wir reden ja alle über jemanden, den wir persönlich noch nicht getroffen haben. Ich gehe schon in vielen Fällen aus, dass gerade in den USA, in dieser Technikbranche, manche das wirklich glauben, was sie sagen. Weil dort ist oft so diese Sichtweise, wir erklären der Welt, wie es richtig geht. Und als ich das von Elon Musk gelesen habe, da sind bei mir eher die Alarmglocken losgegangen, weil wir haben jetzt einen weiteren Typen, einen weiteren Unternehmenschef, der meint, er weiß, was für die Menschheit richtig ist. Und da, glaube ich, sehen wir das große Problem, dass bei den großen Plattformen oft eben keine demokratischen Einrichtungen dahinter stehen, sondern es oft an der Firmenspitze, an einzelnen Personen liegt, zum Beispiel, was darf stehen bleiben und was muss gelöscht werden. Und da sehen wir eigentlich das Problem. Ich möchte nicht von Elon Musk Definition eines guten Lebens oder einer guten Welt für die ganze Menschheit abhängig sein, sondern eigentlich sollten wir hier andere Strukturen mittelfristig schaffen.
Musk ist der reichste Mensch der Welt. Er besitzt jetzt Twitter, Jeff Bezos, die Washington Post, Mark Zuckerberg, Facebook und Instagram. Das ist ein Riesenproblem sicherlich, wenn Milliardäre Plattformen kontrollieren. Konkrete Gefahren, wo sehen Sie die?
Die konkrete Gefahr ist einerseits für die US-Wahl tatsächlich. In 2 Jahren wählen die Amerikaner und Amerikanerinnen wieder. Und bitte erinnern wir uns nur, was das letzte Mal passiert ist, als die Wahl nicht so ausging, wie sich Donald Trump das erhofft hat. Da wurde online wirklich Stimmung gemacht und dann haben Fans dieses Politikers tatsächlich das Kapitol gestürmt. Also da folgen Worten sogar Taten. Wir sehen auch gerade in den letzten Jahren, dass Verschwörungsmythen auch auf Twitter übrigens geteilt werden. Und die Gefahr ist, dass Twitter, das erst schrittweise ein bisschen strenger wurde, ein paar Dinge eher eingeschränkt hat, wieder zurückrudert. Also ehrlich gesagt, das ist ernüchternd. Gerade in Europa haben wir seit Jahren eine Debatte um Hass im Netz, um Desinformation. Wir haben kleine Fortschritte erzielt, dass manchmal zum Beispiel Falschmeldungen als solche gekennzeichnet werden. Und jetzt kommt Musk und will im Alleingang das ziemlich stark anscheinend ändern. Ja, da hätte ich als Europäerin eher einige Sorgen rundherum.
Der EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Musk ja davor gewarnt, den Kurznachrichtendienst zu einer völlig unregulierten Plattform zu machen. Der Vogel, sagt er, habe in Europa nach EU-Regeln zu fliegen. Ist es vorstellbar für Sie, Frau Brodnik, dass es zwischen Elon Musk und der EU krachen könnte?
Tatsächlich kann das passieren. Das Gute ist, dass wir in Europa ja Regeln haben. In Deutschland gibt es das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. In Europa gibt es den Digital Services Act. Diese Regeln sagen, dass große Plattformen Strafbares entfernen müssen, wenn es ihnen gemeldet wird. Also da liegt es nicht rein daran, was Elon Musk für richtig befindet, sondern auch, was ist in Deutschland verboten. Und wenn es gemeldet wird, wird es auch entfernt oder nicht. Und hier wird es spannend. Sollte sich Twitter massiv verändern oder sollte Twitter weiterhin Lücken in der Moderation aufweisen, dann kann es zu Geldbußen kommen. Und ich glaube, Twitter wird spannend, weil es sein kann, dass hier Europa auch eine Probe erlebt. Nämlich, ob wir unsere eigenen Regeln im Internet ernst nehmen und ob wir streng hinschauen oder ob es durchrutschen darf. Ich weiß nicht, wie sich Twitter entwickelt, aber ich sehe es als Chance, dass wir in Europa mal wirklich genauer hinblicken auf solche großen Plattformen.
Auf Twitter wurde heute vielfach der Hashtag Mastodon geteilt. Jan Böhmermann zum Beispiel mit 2,7 Millionen Followern auf Twitter, einer der größten deutschen Twitterer. Er ist dabei zu wechseln, bangt offenbar aber auch gerade ein bisschen um den Verlust von Kontakten, die mit so einem Wechsel einhergehen können. Kann Mastodon, also diese werbe- und kostenfreie Plattform, eine Twitter-Alternative sein?
Tatsächlich würde ich Menschen auch empfehlen, es derzeit auszuprobieren, weil manchmal wachsen dann doch neue Plattformen heran. Die eine Schwierigkeit dabei sind aber sogenannte Netzwerkeffekte. Das ist nämlich der große Vorteil großer Plattformen. Wenn sie mal 100, 200 Millionen User, Userinnen haben, dann kommen sogenannte Netzwerkeffekte zutage. Das heißt, wenn sie sich abmelden und sie gehen zu einer neuen Plattform, dann verlieren sie ihr bestehendes Netzwerk, weil ihre Freunde, Freundinnen sind vielleicht noch nicht auf Mastodon. Oder die deutschen Journalistinnen und Journalisten, für die sie eigentlich beigetreten sind, damit sie denen folgen können, damit sie mit denen in Kontakt stehen, die wechseln womöglich nicht alle. Drum ist immer die Gefahr, dass wenn nicht genügend Menschen die neue Plattform ausprobieren, de facto man bei der alten Plattform bleibt. Sie kennen das. Wir haben immer wieder Menschen, die sagen, ich verlasse jetzt Facebook, ich verlasse jetzt Twitter. Und 3-4 Wochen später kommen die zurück, Zähne knirschend. Warum? Weil die Netzwerkeffekte da sind, weil auf der anderen Plattform, die man in der Zwischenzeit ausprobiert hat, womöglich weniger Leute vorhanden sind.
Sie haben, Frau Brodnik, 65.000 Follower auf Ihrem Twitter-Kanal. Haben Sie schon entschieden, ob Sie bleiben oder Twitter vielleicht doch auch verlassen?
Ich bleibe, außer es wird ein undemokratischer Ort.
Elon Musk hat Twitter am Stichtag, den das Gericht setzte, übernommen. Über das, was sich unter ihm als Besitzer verändern könnte, habe ich mit der österreichischen Publizistin Ingrid Brodnik gesprochen. Besten Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, danke.